SWR 2.
Neun Uhr und knapp sechs Minuten. Es ist Zeit für Kontext. Am Mikrofon begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Amerika hat gewählt und Sie haben gerade auch gehört in den Nachrichten, wie Amerika gewählt hat. Seit etwa 3 Stunden schon können wir in unserem Programm vermelden, dass Barack Obama für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. Was diese Wiederwahl für die USA bedeutet, was dieser lange, unerbittliche und intensive Wahlkampf auch für Wunden in den USA hinterlassen hat und auf was sich die internationale Gemeinschaft nun gefasst machen muss oder darf, darüber diskutieren wir in der folgenden halben Stunde. Bei mir im Studio sind die Kollegin Rita Schwarzer, die lange in den USA gelebt hat und das Land die letzten Wochen wieder für Reportagen bereist hat, und der Amerika-Kenner und häufige USA-Besucher Andreas Zumach. Frau Schwarzer, als CNN heute früh wohl als erste um 5.14 Uhr vermeldet hat, dass Obama aller Voraussicht nach die Mehrheit der Wahlmänner hinter sich versammeln könnte, wie war Ihre spontane Reaktion?
Ich war sehr überrascht, wie schnell und eindeutig das Resultat war, weil ich eigentlich aufgrund der Umfragen und auch meiner Reportagen im September befürchtete, das könnte eine sehr, sehr lange und schmerzliche Zeit des Auszählens und Wartens und der weiteren Spaltung bedeuten.
Wäre denn ein anderes Ergebnis für Sie eine Katastrophe gewesen, Herr Zumach?
Eine Katastrophe nicht, aber es wäre doch für die Menschen in den USA und möglicherweise auch für den Rest der Welt in Anführungszeichen tendenziell schlechter in den nächsten 4 Jahren, wenn der Präsident Romney gehießen hätte.
Also eine Überraschung zwar, aber auch Erleichterung bei Ihnen beiden. Erleichterung sicher bei der großen Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer, die natürlich Obama gewählt hätten. Das hat man ja immer wieder gehört, auch in ganz Europa. Würdigen wir doch zunächst mal den Gewinner. Als Obama jetzt vor 4 Jahren gewählt wurde, machte sich eine wahnsinnige Euphorie breit damals. Das war wie so eine Auferstehung aus politischer Finsternis. Wir erhofften uns nach 8 Jahren mit US-Kriegen und vielem anderen endlich wieder etwas mehr Frieden und auch weltweit mehr Gerechtigkeit. Was hat denn Obama in dieser Zeit erreicht, Herr Zumach?
Er hat wenig von dem erreicht, was er versprochen hat. Er hat die Gesundheitsreform angeschoben. Das allein ist natürlich verglichen mit den Verhältnissen, die in den USA hier herrschen, schon fast ein Jahrhundertwerk, was ihm den Eintrag in die Geschichtsbücher beschert. Aber in allen anderen Punkten hat er seine Ankündigungen nicht durchgesetzt. Er hat lediglich noch die Folter abgeschafft, also die Erlaubnis zur Folter, die George Bush wieder eingeführt hatte. Aber ansonsten hat er alle Politiken fortgesetzt, zum Teil auch noch verschärft, in der Außenpolitik vor allem, etwa mit den Drohneneinsätzen. Man muss aber fairerweise sagen, er hat mit der riesigen Finanzkrise, die mit seinem Wahlsieg praktisch ausbrach, in Anführungszeichen, auch ein schwieriges Erbe angetreten und hat sich in den ersten 1,5 Jahren vor allem mit der Bewältigung dieser von den Republikanern vererbten Krise rumschlagen müssen.
Er hat ja auch gleich am Anfang diesen Friedensnobelpreis bekommen. Da hoffte man, er würde die Welt etwas friedlicher gestalten. Daraus ist auch nicht so viel geworden.
Daraus ist nicht viel geworden. Das fand ich auch ein Fehler, diesen Friedensnobelpreis auf Vorschuss, der wahrscheinlich heute im Rückblick dem Nobelpreiskomitee in Schweden leid tut. Das geben die nur nicht zu. Und hier finde ich auch, ist der eine Punkt, wo Obama ohne Not Versprechen nicht eingelöst hat, etwa die Friedensregelung zwischen Israelis und Palästinensern, die er angekündigt hatte in der großen Rede im April 2009 in Kairo, hätte er machen können. Das hätte ihm am gestrigen Wahltag nicht geschadet. Im Gegenteil, wenn er das geschafft hätte in seiner ersten Amtsperiode, dann hätte er jetzt den Friedensnobelpreis ein zweites Mal bekommen und das dann zurecht.
Innenpolitisch, Frau Schwarzer, wenn wir da nochmal zurückschauen auf diese 4 Jahre, wir haben uns ja wirklich was erhofft. Dazu hat gerade schon das Gesundheitssystem angesprochen, das neue. Man hat sich erhofft, ein etwas sozialeres Amerika, ein mitfühlenderes Amerika würde dabei rauskommen. Was ist Ihnen begegnet auf Ihren Reisen durch die USA?
Also was ich feststelle, ist schon auch die Dankbarkeit, dass er zumindest die Automobilbranche gerettet hat. Ich habe mit Kindern gesprochen, von Arbeiterfamilien, die dort direkt betroffen waren. Und dann habe ich auch mit Homosexuellen, mit Schwulen und Lesben gesprochen, die natürlich Präsident Obama sehr dankbar sind. Immerhin war er der erste Präsident dieses Landes, der sich öffentlich offen zur Homo-Ehe bekannt hat. Das war ein gewisses Risiko, weil er damit alle Konservativen verkrallte. Aber dass er das gewagt hat, zeigt doch eine gewisse Größe.
Also eine gemischte Bilanz durchaus bei diesen ersten 4 Jahren. Weder außen noch innenpolitisch waren es wirklich gute Jahre, schon gar nicht so euphorische, wie man vorher dachte. Warum hat er es denn trotzdem verdient gehabt, wiedergewählt zu werden, Herr Thumann?
Also zunächst mal sollten wir, glaube ich, beide noch ein paar Sätze dazu sagen, warum das so gelaufen ist die letzten 4 Jahre. Weil er zumindest nach meiner Einschätzung, weiß nicht, wie Frau Schwarzer das sieht, jemand ist, der kapiert hat intellektuell, in welch schwieriger Situation sein Land ist und dass die Weltmacht USA tendenziell im Abstieg begriffen ist. Und er hat versucht, daraus an 6, 7 innen-, energie- und außenpolitischen Punkten ein paar Konsequenzen zu ziehen und Korrekturen einzuleiten. Und hat also neben der Finanzkrise, die er geerbt hat von der Regierung Bush, eine hasserfüllte Fundamentalopposition gegen sich gehabt vom allerersten Tag an, die ja an keinem einzigen Politikthema ein eigenes Konzept gehabt hätte, sondern nur das Interesse hatte, diesen Betriebsunfall der Geschichte, dass hier ein Schwarzer ins Weiße Haus eingezogen ist, wieder zu korrigieren. Das sind die schwierigsten Umstände, die man sich vorstellen kann. Die haben ihm alle Knüppel zwischen die Beine geworfen, die im Wald nur zu finden waren. Nur zur Erinnerung, Bill Clinton hat in seinen 8 Jahren auch Zeiten gehabt, wo in beiden Häusern des Kongresses, auch im Senat, eine republikanische Mehrheit war, nach den Zwischenwahlen 94 und wieder nach 98. Und er hat es trotzdem hingekriegt, bei wichtigen Gesetzesvorhaben bis zu 12 Senatoren, Senatorinnen der Republikaner auf seine Seite zu ziehen, bis zu 30 Abgeordnete. Dafür gab es in den letzten 4 Jahren Obama nicht den Hauch einer Chance.
Also Bill Clinton wird ja auch immer wieder als Vorbild genannt für die zweite Hälfte, weil Clinton in der zweiten Amtszeit wirklich durchgestartet ist. Damals, da muss man nochmal abwarten, aber man kann zumindest hoffen. Nochmal auf die Frage zurückzukommen, Frau Schwarze, warum hat er es verdient? Wir haben uns ja zum Beispiel auch erhofft, der erste Afroamerikaner an der Spitze, das bleibt er ja nun auch, dass man in der Rassenfrage weiterkommt. Aber ich habe gestern in der Tagesanzeiger einen Artikel von Frau Professor Bronfen gelesen, die gerade das Gegenteil sagte. Die sagte, dadurch, dass die Familie so oft im Fernsehen auftritt, hat der Rassismus eher noch zugenommen.
Genau. Es zeigen auch neueste Erhebungen des Pew-Instituts, dass der Rassismus, also der Hass gegen schwarze Afroamerikaner, klar zugenommen hat. Und ich denke, das ist einfach auch die Kehrseite seines Erfolgs, oder? Da kommt der Neid und das kommt die Wirtschaftssituation, die sehr heikel ist. Und zwangsläufig kommt dann dieser billige Reflex, man sucht den Sündenbock und da sind Schwarze oder auch Juden oder andere Minderheiten willkommene Ziele.
Umgekehrt haben ihn jetzt etwa 90% wiedergewählt, ja. Der Schwarzen und der Afroamerikaner. Ja. Auch die Latinos haben mehrheitlich für ihn gestimmt. Hat Sie das gewundert, die vielen Einwanderer aus Mexiko und anderen mittelamerikanischen Staaten sind ja doch eher konservativ ausgerichtet?
Es hat mich insofern gewundert, als man von den Latinos weiß, in Wirtschaftsfragen sind sie pro-demokratisch, also liberal, in Wertefragen hingegen tendenziell eher konservativ. Und meine Befürchtung war, dass wenn es dann hart auf hart geht, dass dann doch ein größerer Prozentsatz möglicherweise, also nicht die Hälfte, aber doch ein größerer Prozentsatz wie jetzt, sich auf die Seite von Romney, den Republikanern, schlagen würde. Das hat mich eigentlich überrascht, ja.
Aber nochmal zu Ihrer Frage, hat er es verdient? Also das ist natürlich fast eine moralische Kategorie. Die Frage ist, was ist von ihm zu erwarten im Unterschied etwa zu einem Präsidenten Romney? Und da würde ich schon sagen, trotz der sehr gemischten Bilanz der letzten 4 Jahre gibt es einige Punkte, wo die nächsten 4 Jahre besser werden können als unter Romney. Also allzumal in der Sozial- und Steuerpolitik. Romney hätte wahrscheinlich die Steuerprivilegien für die Reichen noch weiter ausgebaut, über den 31. Dezember verlängert, das, was George Bush den Reichen damals eingeräumt hatte, was jetzt auslaufen wird. Auch ansonsten der Abbau von Staat, die Deregulierung, die ja das einzige wirkliche Thema der Republikaner in diesem Wahlkampf waren, hätte er vorangetrieben. Er hat angekündigt, und man musste das ernst nehmen, die Gesundheitsreform Obamas wieder rückgängig zu machen. All das wird jetzt nicht geschehen und Obama hat die Chance, lassen wir es mal so formulieren, hier weitere Verbesserungen durchzusetzen auf dem Feld Sozialpolitik, die natürlich wichtig wäre für eine immer größere Minderheit der Amerikaner, die real im Abstieg innergesellschaftlich begriffen sind. Obama hätte die Chance, an dem anderen wichtigen Punkt, den er angekündigt hatte, die USA ein Stück weit unabhängiger zu machen von fossilen Energien, also Stichwort Ausbau erneuerbarer Energien, Modernisierung der maroden Infrastruktur. Ich will mal so kühn sein, theoretisch könnte er das machen, theoretisch, was Roosevelt 1932 vor dem Hintergrund der schwersten Weltwirtschaftskrise gemacht hat, gegen alle Widerstände, gegen die versammelte Finanzindustrie, gegen die meisten Industrien. Er hat den New Deal durchgesetzt, er hat einen Spitzensteuersatz von 90% damals verfügt. Er hat das gemacht, im Wesentlichen mit sogenannten Exekutivprivilegentscheidungen, also ohne dafür die Mehrheiten im Kongress zu haben. Das bleibt Obamas Problem, dass er nach dem jetzigen Stand im Abgeordnetenhaus weiterhin eine, ich glaube sogar gewachsene republikanische Mehrheit gegen sich hat. Das heißt, die Blockade der letzten 4 Jahre, jetzt allein Präsident vis-à-vis Parlament, bleibt bestehen. Und die Frage ist, wie mutig ist er, wie kühn ist er, trotzdem bestimmte Dinge durchzusetzen?
Also diese Frage ist noch wichtig, weil man hat ja jetzt während des ganzen Wahlkampfs immer nur auf diese Personalisierung geschaut, ja, auf diese beiden Personen und zu sehr vergessen, dass da ja auch noch gewählt wird im Abgeordnetenhaus und vor allem das Repräsentantenhaus, das jetzt ja vollständig erneuert wurde und wieder mit Republikanern mehrheitlich belegt ist. Das hat ja in den entscheidenden Fragen, also Haushalts-, wirtschaftspolitische Fragen, hat das ja mitzureden. Also eine mögliche wirklich Erneuerung, Modernisierung der Wirtschaft, Modernisierung des Sozialsystems und so weiter, geht nicht gegen die Republikaner. Was befürchten Sie da in Sachen Blockadepolitik, dass es weitergeht oder dass Obama hat heute früh nochmal aufgerufen, wir sind alle eine amerikanische Familie, dass man dann doch mit ihm zusammengehen wird?
Ich bin eher skeptisch, weil ich denke, zuerst muss mal die Republikanische Partei jetzt diese Kröte schlucken, dieser Wahlniederlage, oder? Mit der sie möglicherweise so nicht gerechnet hat. Das könnte mindestens kurzfristig eine weitere Verhärtung zur Folge haben. Also ich bin eher pessimistisch. Ich denke auch nicht, dass Obama mutig genug ist, jetzt zu sagen, die nächsten 4 oder die nächsten 2 Jahre zumindest versuche ich jetzt mein Programm durchzudrücken. Ich habe nichts mehr zu verlieren, weil er ja nicht mehr wiedergewählt werden muss. Oder ob er nicht halt doch einfach vom Naturell her zu konsiliant ist, zu kooperativ und sich dann letztlich halt doch wieder biegen und beugen lässt.
Das ist halt das Problem. Man könnte ja fast sagen, das ist naiv. Oder es gab schon vor 4 Jahren Kritiker, die gesagt haben, angesichts der Verhärtung der Republikanischen Partei unter dem Einfluss der Tea Party, die ja unter Präsident Reagan in den 80er Jahren begonnen hatte, war es naiv, auf Gemeinsamkeit zu setzen, schon vor 4 Jahren. Und es gibt viele Kritikerinnen, die sagen, hätte Obama in den ersten 1,5 Jahren, als er die Mehrheit auch in beiden Kammern des Parlaments noch hatte, bestimmte Dinge durchgesetzt, dann wäre das erfolgreich gewesen. Jetzt ist damit zu rechnen, dass die etwa 30 bis 40 neuen republikanischen Abgeordneten noch härtere sind, die noch ideologischer rangehen und der Effekt, den wir vor 4 Jahren schon hatten, nochmal verschärft bedeutet. Deswegen bleibe ich dabei, wenn er wirklich etwas Signifikantes noch durchsetzen will, wird er das weitgehend versuchen müssen am Kongress vorbei. Das wird dann möglicherweise einen politischen Aufstand geben, aber das Risiko ist Roosevelt damals auch eingegangen.
Am Kongress vorbei kann er relativ gut außenpolitisch agieren, weil er im Senat ja nach wie vor die Mehrheit hat, der dort mitredet. Uns interessiert natürlich viel mehr die Außenpolitik, Herr Zumach, als die amerikanischen Wählerinnen und Wähler das interessiert hat. Wenn Sie da nochmal schauen, wo muss er jetzt ansetzen? Er ist ja überall stecken geblieben, im Nahen Mittleren Osten. In Syrien wird er auch stark kritisiert. Im Iran-Konflikt weiß man nicht so richtig, was geht hinter den Kulissen vor sich. Da kann man jetzt immer sagen, mit Romney wäre es vielleicht schlimmer geworden, aber wie wird es denn besser mit Obama?
Also zunächst mal muss man sagen, er hat außenpolitisch für die Republikaner kaum Angriffsflächen geboten im Wahlkampf. Warum? Erstens, weil er Osama bin Laden getötet hat. Zweitens, weil er in Irak den versprochenen Abzug weitgehend auch bisher durchführt. Und drittens, weil er in Libyen Krieg führt und viertens mit der Tötungsliste Drohnen das fortsetzt, was Bush angefangen hat und in starkem Maße noch ausbaut. Und das hätten die Republikaner kaum anders oder schlimmer gemacht. Deswegen waren auch die außenpolitischen Debatten keine wirklichen Debatten. Er wird das fortsetzen. Er wird tendenziell den Rückbau der militärischen Präsenz der USA betreiben müssen, was aber nicht heißt Rückzug in den für die USA weiterhin geostrategisch wichtigen Regionen, etwa Pakistan, Zentralasien, aber auch Afrika, wird man, sei es über Drohnen und andere Mittel, Präsenz und Kontrolle weiter versuchen. Er wird sich mit China endlich auseinandersetzen müssen. Beide Kandidaten haben kein Konzept. Er war der Panda-Knuddler, so hat Romney ihn beschimpft. Romney hätte ab morgen bereits die China an den Pranger gestellt und so weiter, was er angekündigt hat. Beide Konzepte sind irreal. Das wird spannend sein. Ich habe da keine Prognose, wie sich die USA da verhalten werden, weil sie ja völlig anders als zu Zeiten des Konflikts mit der Sowjetunion diesmal eine wirtschaftliche Gegenmacht haben, die immer stärker wird, was die Sowjetunion ja nie war. Nahe Osten, ich gehe davon aus, die Gespräche mit Iran, die es gegeben hat, die sind zwar dementiert worden, weil das vor den Wahlen nicht rauskommen sollte, aber die hat es gegeben. Er wird weiter versuchen, auf diesem diplomatischen Kanal den Konflikt um das iranische Atomprogramm zu deeskalieren und vielleicht eine politische Lösung hinzukriegen. Und was Syrien und die anderen Konflikte in den arabischen Ländern betrifft, hat Washington kein Konzept. Zwar rhetorisch, das ab einem bestimmten Zeitpunkt immer unterstützt, aber wie damit umgehen, dass hier tendenziell auch die Einflussmöglichkeiten geringer werden, haben die Obama-Leute bisher keine konzeptionelle Antwort.
Wie ist es denn mit den Amerikanern? Ich habe vorher einfach mal mutig gesagt, der im Wahlkampf hat die Außenpolitik kaum interessiert. Hat das Interesse an Außenpolitik in den letzten Jahren eher abgenommen oder hat es eher zugenommen?
Also ich denke, das sollte Frau Schwarzer auch nochmal beantworten. Meine Wahrnehmung ist, dass für mehr und mehr Amerikanerinnen, weil sie eben tendenziell auch innergesellschaftlich im Abstieg begriffen sind. Du vergleichst dich ja nicht an dem armen Slumbewohner in Kalkutta oder in Uganda, sondern du vergleichst dich mit den Menschen in deinem eigenen Land. Und da gibt es, die Statistiken belegen das, einen immer stärkeren Abstieg. Es gibt ihn aber auch in objektiven Zahlen. In keinem Land der Welt, also der 35 Industrieländern, ist die Kindersterblichkeit so groß wie in den USA, liegen noch hinter Rumänien. Das Schulsystem, die soziale Schere zwischen Arm und Reich ist nirgendwo größer, mit Ausnahme vielleicht noch Israels, also jetzt immer unter den Industriestaaten des Nordens. Und deswegen ist die Erwartung an die eigene Regierung, den eigenen Präsidenten, hier vor allem etwas zu tun. Und es gibt bis hinein in die Konservativen, auch Tea Party, neue, sag mal, isolationistische Tendenzen, die sagen, lasst uns nicht handeln überall in der Welt, sondern lasst uns hier den eigenen Laden in Ordnung bringen. Und möglicherweise erleben wir wirklich eine neue Phase der Konzentration auf die Innenpolitik.
Mhm. Ja, ich kann das nur bestätigen.
Ja. Also eher ein zunehmendes Nach innen wenden. Ja. Im heutigen Kontext diskutieren wir über den Ausgang der langen US-Wahlnacht mit Rita Schwarzer und Andreas Zumach. Nach dem amerikanischen Wahlsystem konnte Obama also nun relativ klar siegen. Das kann aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Prinzip 50-50 ausgegangen ist. Also es war überall sehr knapp und ist teilweise noch knapp. Es wird ja noch gezählt. Amerika ist also eine 50-50 Gesellschaft und im Repräsentantenhaus sind einige Vertreter noch der Tea Party auch nachgerückt, die jetzt auch noch sehr stark polarisieren könnten. Frau Schwarzer, Sie haben diese Zweiteilung der Gesellschaft deutlich erlebt in den letzten Wochen bei jungen Menschen, die Sie besucht haben, also bei jungen Demokraten und jungen Republikanern. Ja. Was unterscheidet denn diese jungen Demokraten und Republikaner grundsätzlich?
Die sozialen Werte letztlich, also das Bild einer Gesellschaft auf der einen Seite, wenn ich jetzt an die Gruppe denke in Washington D.C., die ich getroffen habe, das waren Vertreterinnen von der Demokratischen Partei und der Republikanischen. Auf der einen Seite war es wie an den Parteitagen eine Multikulti-Gruppe, zwei Schwarze, eine Weiße. Man hat sehr locker miteinander über alle Themen gesprochen. Es gab keine Tabus, keine Hemmungen, über Themen zu reden. Und die waren immer noch völlig unter dem Eindruck einer sehr euphorischen Veranstaltung in Jacksonville. Die waren glücklich, dass endlich die Homo-Ehe in die Plattform, ins Parteiprogramm aufgenommen worden ist. Auf der anderen Seite dann ein Duett von weißen RepublikanerInnen, die mir erzählten, sie seien sehr froh, dass sämtlichen Reformen zugunsten zum Beispiel Schwuler und Lesben der Riegel geschoben worden seien. Die sind also wirklich 180 Grad für ein anderes Weltbild. Und ich denke, die einzige Sorge, die die beiden Gruppen gemeinsam haben, war wirklich die Wirtschaft und die Perspektive, die ökonomische für das Land.
Also diese Zerrissenheit, die schon bei jungen Leuten anfängt, wie wir gerade gehört haben, Herr Zimmer, wenn Sie in den USA sind, entdecken Sie auch, dass es quasi zwei verschiedene Leben gibt, in diesem ist ein Riesenvolk, 310 Millionen Einwohner, und die einen leben republikanisch, die anderen demokratisch. Womit lässt sich das erklären?
Es lässt sich einmal mit der Größe des Landes erklären. Es war nie ein wirklich einiges Land. Es war immer gespalten. Es war immer natürlich zutiefst und blutig gespalten im Bürgerkrieg. Und das wirkt zum Teil bis heute fort, eher so entlang Nord-Süd auch. Und was eben dazu kommt, ist, dass in Zeiten des wirtschaftlichen Niedergangs des Gesamtlandes im Vergleich jetzt mit anderen, und der ist zu beobachten seit Anfang der 90er Jahre, wenn man sich davor nicht die Augen verschließt, und zweitens der Verelendung von immer mehr Menschen im Lande, musst du ja Feindbilder, wie Frau Schwarze schon gesagt hat, haben, um das abzuleiten. Auch diejenigen, die diese Deregulierung von Staat, von Sozialsystemen betrieben haben, müssen ihre eigenen Klientele und denen, die sie als Wählerinnen haben wollen, ja irgendwie erklären, warum es ihnen schlechter geht. Und dafür brauchst du A, Feindbilder, deswegen hat der Rassismus wieder zugenommen. Du brauchst zweitens diese sogenannten Familienmoralthemen, Frau Schwarze hat sie alle genannt, Homo-Ehe, Sex vor der Ehe, Abtreibung noch zu erwähnen. Das sind ja Angstthemen und Kontrollthemen, mit denen man versuchen kann, jedenfalls Segmente der Gesellschaft zu kontrollieren. Und entlang dieser Linien läuft die Spaltung. Man kann natürlich auch noch eine Spaltung zwischen Stadt und Land, also Ostküste, Westküste auf der einen Seite und weiten Teilen dazwischen feststellen.
Und Frauen, Männern, Jungen, Alten auch noch.
Frauen, Männern, Jungen, Alten. Und wenn die wesentliche Klientele, wenn man sich die Wahlergebnisse mal genau anguckt, der Mehrheiten, die Romney bekommen hat, sind weiße Männer.
Genau.
Mhm. Weiße Männer auch in bestimmten Altersklassen, also so etwa mein Alter und älter. Und dann kann man natürlich auch wieder darauf hoffen, dass das in 8 oder in 12 Jahren anders aussieht, weil die demografische Entwicklung natürlich heißt, mehr und mehr Latinos und Schwarze, das heißt, die Weißen werden irgendwann zur Minderheit kommen. Und die heute jung sind und bei der gestrigen Wahl zu 2/3 oder mehr für Obama gestimmt haben, und zwar durch alle Rassen durch, die werden in 20 Jahren die 50-Jährigen sein. Also im besten Fall gibt es da eine Verschiebung in eine positivere Richtung.
Jetzt hat Obama heute früh in seiner so ein bisschen euphorischen Rede wieder in Chicago, als er sich bedankte bei seinen Anhängern, hat er gesagt, das Beste kommt noch für dieses Land. Also er ist jetzt wieder auf dem Change-Trip und will den Leuten ganz viel Hoffnung machen. Wie realistisch ist denn das Thema Hoffnung im Moment für die Amerikanerinnen und Amerikaner, Frau Schwarze?
Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute ganz konkret wirklich jeden Dollar drehen müssen, wie die im Alltag kämpfen mit dem baren Überleben, finde ich das eigentlich nur noch eine unglaubliche Augenwischerei. Amerika ist, oder die USA sind wirklich im Abstieg begriffen.
Also der soziale Abstieg in jedem Fall, politisch, aber auch wirtschaftlich der Abstieg.
Ja, ich meine, man muss einfach die Fakten sehen und um die kommt auch Obama mit noch so schönen Reden nicht rum. 14 Trillionen, also 14 Billionen, das sind 14.000 Milliarden US-Dollar Verschuldung. Wenn die Chinesen morgen entscheiden, die US-Staatsanleihen zu verkaufen, dann kracht die US-Volkswirtschaft zusammen. Das werden die Chinesen nicht tun oder noch nicht tun, weil die USA noch der wichtigste Auslandsmarkt sind. Auch das ändert sich. Europa und Indien werden immer wichtiger. Und wie damit umzugehen ist, wie aus dieser Verschuldung rauszukommen ist, in diesen nächsten 4 Jahren, Obama, werden wir möglicherweise erleben, dass der Dollar seine Funktion als Weltleitwährung verliert, weil die chinesische Währung, vielleicht auch der Euro, mit aufsteigen. Und über diese Funktion, dass der Dollar die Weltleitwährung war die letzten 50 Jahre und alle Ölkäufe dieser Welt nur über Dollars abgewickelt wurden, wurde ja eine dauerhafte große Nachfrage nach dem Dollar hergestellt. Und auf diese Weise haben die USA diese grandiose Verschuldung auf den Rest der Welt immer abwälzen können. Dieser Mechanismus wird nicht mehr funktionieren. Und wie eine Regierung Obama damit umgehen wird, das ist noch völlig offen. Ne? Nur darüber entscheidet sich dann natürlich auch, ob es den Amerikanerinnen in 4 Jahren besser geht bei der Wahl 2016 oder schlechter. Und wenn dann die Republikaner mit einem harten, fundamentalistischen rechten Kandidaten antreten, was durchaus möglich ist, weil sie sagen, wir haben gestern verloren, weil Romney doch noch zur Mitte abgewandelt ist, könnten ab 2016 wirklich wieder sehr dunkle Jahre für die USA beginnen.
Also diese enorme Schuldenkrise, die Wirtschaftskrise und all die Dinge werden die Leute weiter beschäftigen. Ein Thema, Frau Schwarzer, interessiert mich noch, die USA entwickeln sich ja auch immer mehr, demografisch immer mehr in eine Richtung dieser Minderheiten, denen es auch noch dazu relativ schlecht geht. Nämlich es gibt eben mehr Schwarze und vor allem gibt es immer mehr Latinos. Und die haben auch für Obama gestimmt. Das heißt, die haben auch Hoffnung, dass es ihnen besser gehen könnte. Kann sich das auch mal drehen irgendwie, dass man sagt, die Demokraten haben es für uns nicht geschafft. Die Hoffnung auf die Demokraten hat sich nicht erfüllt. Wir sind enttäuscht.
Das kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, Herr Zumach, wie Obama die Immigrationsreform angeht, oder die er eigentlich schon zu Beginn der ersten Wahlperiode angekündigt und nicht gemacht hat. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube auch, dass gerade die Latinos, die ja die wirklich am stärksten wachsende ethnische Gruppe sind, jetzt aus der Phase rauskommen, wo es nur darum ging, Sozialalmosen, sage ich mal in Anführungszeichen, ihnen zu geben, die haben Ansprüche, die haben Anspruch auf vernünftiges Bildungssystem für die Kinder, auf gute Jobs und so weiter. Und wenn die Demokraten diese Ansprüche nicht befriedigen, kann so ein Umschwung hin zu den Republikanern irgendwann mal passieren. Zunächst mal eine Phase, wo gar nicht gewählt wird, was dann aber auch den Demokraten negativ zu Buche schlägt und dann möglicherweise ein Umschwung. Ne? Ja, und deswegen ist es, wenn Obama diese Immigrationsreform noch hinkriegt, von der Frau Schwarzer gesprochen hat, dann würde er das Standing der Demokraten bei diesen Menschen natürlich verbessern. Ne?
Wir haben das Thema Angst angesprochen, der Amerikanerinnen und Amerikaner vor dem sozialen Abstieg. Nochmal zum Schluss etwas gewagt gefragt, Herr Zumach. Könnte Obama auch der Präsident sein, der seine Landsleute auf eine neue Weltordnung einstellen muss, der eben ihnen sagen muss, wir sind nicht mehr die Supermacht Nummer 1, wir haben nicht mehr die amerikanische Weltordnung, sondern da ist auch noch China, da ist Europa. Wir müssen uns auf ein neues Weltgefüge einstellen.
Also wenn er diesen Mut hat, das endlich klar zu formulieren und auch die Konsequenzen zu formulieren und auch Wege zu beschreiben, wie man trotz dieses relativen Abstiegs, der auf jeden Fall stattfindet, egal wer in Washington regiert, das Land in eine bessere Situation bringen kann, vor allem für die Menschen selber, dann wird er ein großer historischer Präsident werden. Wenn er es nicht schafft, können nach diesen 4 Jahren möglicherweise noch viel schwierigere Zeiten für die USA anbrechen. Denn je länger diese Wahrheit hinausgezögert und verschwiegen wird, desto schlimmer.
Frau Schwarzer, mehr Hoffnung oder mehr Skepsis für die nächsten 4 Jahre?
Ich bin eher skeptisch, ehrlich gesagt, ja, weil die Probleme, die Obama jetzt wieder angehen muss, unter nicht sehr viel besseren Umständen, sind sehr, sehr schwierig.
Dann herzlichen Dank für diese ersten Einschätzungen direkt nach dieser langen amerikanischen Wahlnacht. Danke Rita Schwarzer, danke Andreas Zumach und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Michael Schwendimann.
Ja, Amerika hat gewählt. Das war Hans-Jörg Schulz im Kontextgespräch mit den Experten Rita Schwarzer und Andreas Zumach, DRS2, am Tag nach den US-Wahlen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.